Zu Beginn würde mich interessieren, also in Leipzig gab es sehr viel Zwangsarbeitende, ich glaube an die 100.000, Sie können mich gerne korrigieren. Wie war Zwangsarbeit denn sichtbar in Leipzig während der Zeit des Nationalsozialismus?
Also die aktuelle von uns zu bestätigende Zahl der in Leipzig im Zweiten Weltkrieg eingesetzten Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus dem Ausland liegt bei 75.000. Und durch die Unterbringung in Lagern und Unterkünften im gesamten Stadtraum, im gesamten Stadtgebiet und dem Einsatz in mindestens 400 verschiedenen Firmen, Betrieben, privat, kommunal, was eben auch schon gesagt wurde, gehörten diese Zwangsarbeitenden nicht nur in Leipzig zum Alltag der Leipziger Bevölkerung. Das heißt, die Lager waren integraler Bestandteil. Die Menschen arbeiteten Seite an Seite mit diesen Zwangsarbeitenden und auch die Wege von A nach B, also von teilweise den Lagern in die Betriebe mit zu Fuß oder auch mit der Straßenbahn, gehörte zu der Sichtbarkeit.
Jetzt gab es sehr unterschiedliche Bedingungen, unter denen Zwangsarbeitende gelebt haben. Zivilisten aus dem besetzten Ausland waren da eine Gruppe. Es gab eben die KZ-Häftlinge, die auch im Außenlager in der heutigen Kamenzer Straße untergebracht waren. Wenn wir jetzt auf die Lebensbedingungen, Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser Menschen schauen, was mussten sie dort erleiden? Wie waren die Lebensbedingungen in diesem Außenlager des KZs Buchenwalds?
Also wenn man jetzt den Blick auf diese eben genannten Gruppen widmet, kann man schon mal zunächst feststellen, dass die Lebensbedingungen der KZ-Gefangenen, als die als Zwangsarbeiterin in der privaten Rüstungsindustrie eingesetzt wurden, die vergleichsweise schlechtesten waren, also jetzt um den Vergleich mit den zivilen Zwangsarbeitern aus Westeuropa zum Beispiel aufzumachen. Das heißt, es handelt sich da um eine Gruppe, die aufgrund der rassistisch-antisemitischen NS-Ideologie eben schon im KZ-System gefangen war, in einem stark bewachten Lager mit ausbeuterischen Verhältnissen, also 12 Stunden Tag- und Nachtschichten, bei Unterernährung, nicht vorhandener medizinischer Versorgung, mit Aufseherinnen in diesem Lager, mit Gewalt, mit Appellstehen, also die Lebens- und Arbeitsbedingungen sehr drastisch und gerade in diesem Außenlager haben wir relativ, also für das KZ Außenlager Hasag Leipzig, haben wir sehr viele Zeuginnenberichte, Erinnerungsberichte, die das sehr detailliert schildern, von medizinischer Versorgung bis hin zur Kleidung und den Gewalthandlungen, die sie erfahren mussten.
Wie waren da die Überlebenschancen? Bei der Veranstaltung, da werden auch Gedichte von Henrika Carmel vorgetragen. Sie ist eine Überlebende des Außenlagers in Leipzig und überlebte auch die Verfolgung durch die Deutschen. Wie waren die Überlebenschancen? Was ist über überlebende Menschen, Häftlinge bekannt von diesem Außenlager?
Also in den Erinnerungen, aus Erinnerungen Überlebender geht zum einen hervor, dass diese Auswahl als arbeitsfähig Gefangene und die Überstellung in ein solches KZ-Außenlager, wie hier bei der, also konkret in das KZ-Außenlager Hasag Leipzig, für viele eine gewisse Überlebenschance bedeutete. Dazu muss man sich vorstellen, dass diese Frauen und Mädchen zuvor in Konzentrationen und Vernichtungslagern waren. Das heißt, die wurden teilweise direkt aus Auschwitz, Birkenau nach Leipzig deportiert über Ravensbrück und das stellte sich sozusagen hier vor Ort raus, dass sie als Arbeitskraft gebraucht wurden. Das heißt nicht, dass die Lebensbedingungen gut waren, aber es bestand eine kleine Chance, irgendwie am Leben zu bleiben, wenn man stark genug war, körperlich stark genug, Solidarität unter den anderen Gefangenen erlebte. Und in dem Zusammenhang sind auch diese Gedichte zu sehen. Also dass die Frauen schildern alle einen mörderischen Hunger, eine Ausbeutung mit eben körperlich schwerster Arbeit, mit Gewalt und mit Krankheiten. Aber es entwickelte sich parallel in diesem Außenlager eben auch eine Solidarität unter den Gefangenen, sehr stark zunächst nach Nationalitäten und Gruppenzugehörigkeiten. Und dieses Gedicht, auf das Sie ansprechen, ist aus einer Vertreterin der Gruppe der polnischen Jüdinnen. Die haben mit geschmuggeltem Papier, also aus der Fabrik mit ins Lager geschmuggelten Papier und Stiften, Gedichte, Theaterstücke aufgeschrieben und bezeichnen das das in ihren überlebenden Berichten als eine Form des inneren Widerstands, der Selbstbehauptung. Haben gesagt, die nehmen uns unseren Namen, wir kriegen eine Nummer, wir hungern, wir sind eigentlich kurz davor zusammenzubrechen, aber die können uns nicht unsere Identität, unseren Geist und unsere innere Stärke nehmen. Und das ist so ein Punkt, der taucht bei vielen auf. Vielleicht ein Satz noch, die Überlebendenzahlen sind bis heute nicht ganz klar bei dem Lager. Wir wissen von mindestens 400 bis 500 Frauen, die mit als nicht arbeitsfähig oder nicht mehr arbeitsfähig aussortiert wurde und in die Hauptlager zurückdeportiert wurden, von denen vermutlich der größte Teil sofort nach Ankunft in den Hauptlagern ermordet wurde oder dort unter schlimmsten Bedingungen zu Tode kam. Und im Lager selbst auch bis zu 20, 25 direkt im Lager verstorbene Frauen.
Bei der Aufarbeitung dieser Verquickung von nationalsozialistischem Staat, von nationalsozialistischen Organisationen wie der SS und der Gesellschaft, wie zum Beispiel Privatwirtschaft, die Firmen, die da mit kooperiert haben, das hat lange Zeit nicht stattgefunden. Eigentlich erst in den 90ern hat da so eine Debatte darum begonnen. Wenn man jetzt dann nach Westdeutschland blickt, dann gibt es da oft eine Kontinuität von Unternehmen, also Unternehmen, die Zwangsarbeit eingesetzt haben, von Zwangsarbeit profitiert haben, existieren heute noch und müssen sich da heute rechtfertigen. In der ehemaligen DDR, da gibt es so eine Kontinuität von Unternehmen meistens nicht. Und in der DDR-Zeit wurde da keine Nachfolge gesehen, dieser Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel der HASAG. Da würde mich interessieren, was bedeutet das heute für die Aufarbeitung von Zwangsarbeit? Also wo kann da eine Aufarbeitung in der ehemaligen DDR oder im Gebiet der ehemaligen DDR anknüpfen?
Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also zum einen würde ich dem zustimmen, dass es natürlich durch die Kontinuitäten von Betrieben wie, jetzt ein bekanntes Beispiel ist Volkswagen, Siemens, dass natürlich ein ganz anderer Druck auch zustande kam auf die Betriebe, auf Entschädigungsforderungen, Auseinandersetzung. Das führt hier im Beispiel Leipzig merkt man, dass natürlich viele, auch so ein großer Rüstungsindustrie wie die Hugo Schneider Aktiengesellschaft in Vergessenheit geraten sind, die in dem Falle seit 1947 offiziell nicht mehr existiert. Der erste Schritt, den wir oder den ich immer sehe, ist erstmal überhaupt das sichtbar zu machen und darüber aufzuklären, dass es diese Lagerstrukturen hier gab. Die Existenz ehemaliger KZ-Außenlager in Leipzig ist den wenigsten heute oder vielen immer noch nicht bekannt. Auch in Leipzig aufgewachsener, zur Schule gegangener Menschen. Und ich denke, erstmal die Information herstellen, sichtbar machen. Und da sehe ich die Verantwortung, man kann, wenn man eben bei dieser Firmengeschichte ist, kann man hier eben nicht sagen, hier Nachfolgegeneration kümmere dich, sondern muss vielmehr auch die Stadt oder die Lokalpolitik in die Verantwortung ziehen. Und meistens bedarf das dafür, traurigerweise, aber funktioniert halt so, zivilgesellschaftliche Akteurinnen, Initiativen, die eben den Anstoß geben und erstmal darauf hinweisen und gucken, prüfen, was gibt es noch, welche Stimmen der Vergangenheit haben wir, welche Überlebenden, welche Berichte, um dann den nächsten Schritt eben zu gehen, zu gucken, wie kann man da jetzt mit umgehen und sollte man da jetzt mit umgehen.
Und auf diese Fragen, sollte man damit umgehen, wie kann man damit umgehen, was für Antworten werden da gefunden?
Also ich würde sagen, mein pessimistisches Ich würde jetzt sagen, oftmals wird leider nicht so zu spät oder der Umgang erfolgt nicht in dem Maße, wie ich es mir wünsche. Also ich denke, es ist noch sehr viel Luft nach oben, auch in vielen, und das würde ich jetzt nicht nur die ehemaligen ostdeutschen Bundesländer nehmen, sondern dass ich mir denke, ein guter Umgang mit dieser Geschichte, es gehört dazu, es muss transparent, ein Eingeständnis und vielmals oder oftmals beobachte ich, dass dann gar nichts passiert oder nur versteckt oder eben auch über, natürlich wir auch hier die Herausforderung haben, gerade in Leipzig, dass neuere geschichtliche Ereignisse die Debatten prägen, bestimmen, aber ich denke, dass man zumindest diese Orte zeigt, die zugänglich macht, die über diese informiert und sich sozusagen der Geschichte stellt und guckt, wie man damit umgehen kann und die eben nicht ignoriert und noch ein Jahrzehnt wartet, bis dann gar keine Spuren mehr vorhanden sind. Also gerade auch wenn es um Überbauung geht und die letzten vielleicht noch erhaltenen Gebäude jetzt auch noch verschwinden.
Ja, das ist ja leider in ganz Deutschland zu großen Teilen passiert. Und wenn man da jetzt nach Leipzig guckt, die Enthüllung der Gedenkstele in der Kamenzer Straße, dort, so schreibt es die Gedenkstätte auf der Website, dort die letzte sichtbare Spur von Zwangsarbeit in Leipzig, das ehemalige Hasa-Gelände, das sich heute im Besitz von einem bekannten und bekennenden Neonazi befindet, als Treffpunkt für verschiedene Neonazi-Aktivitäten. Unter anderem zum Beispiel haben sich da verschiedene Kampfsportclubs getroffen. Dazu dient es heute. Dagegen gibt es auch seit langem einen zivilgesellschaftlichen Protest. Was bedeutet das für die Gedenkarbeit, wenn in Leipzig jetzt, wenn der zentrale historische Ort von extrem Rechten genutzt wird?
Das ist aus Sicht der Gedenkstätte also ein wichtiger Punkt oder ein wichtiges Aufgabenfeld oder Funktion unserer Gedenkstätte ist, wir sind Anlaufstelle für Überlebende und deren Familien. Das heißt, an uns wenden sich Zeitzeugen, also auch tatsächlich auch von diesem KZ-Außenlager haben wir mit mehreren Überlebenden zu tun. Mittlerweile sind das auch häufig die Kinder und Enkelkinder. Und wenn die ihre Geschichte, die Familiengeschichte oder die eigene Geschichte dafür Leipzig aufsuchen und ist auch das Bedürfnis da, an diesen historischen Ort zurückzukehren, um vielleicht ihre Geschichte, also die Geschichte vor Ort zu teilen, Erinnerungen zu rekonstruieren und vielleicht auch aufzurütteln und eben auch vor allen Dingen dem eigenen Leid, aber auch dem Schicksal und Schmerz der dort inhaftierten Familienmitgliedern zu gedenken. Und das bedarf natürlich einem Ort, der die Voraussetzungen erfüllt, um dieses würdige und angemessene Gedenken für die Betroffenen und deren Nachfahren zu ermöglichen. Und da stehen wir bei diesem Ort seit mehreren Jahren auch vor der Problematik, dass durch die Nutzung und die mit der Nutzung einhergehende Stimmung an dem Ort ein sehr, sag mal, wenig einladend mit Kameraüberwachung, mit entsprechenden Personenpotenzial, das sich da bewegt, stehen wir vor der Herausforderung, dass es nicht nur sehr unangenehm ist für uns selber, vor allen Dingen aber eben für die angereisten Zeitzeugen und deren Nachkommen und denen dann auch noch erklären zu müssen, dass der Ort, an dem sie selbst oder ihre Familie mehrere Monate Verfolgung, Demütigung, Gewalt erlebt haben und vielleicht auch nicht überlebt haben, jetzt in Privateigentum sich befindet und für neonazistische Aktivitäten und Akteure und Netzwerke zur Verfügung steht und dementsprechend auch nicht zugänglich ist, dann macht das die Situation sehr beschämend und auch nicht in unserem Sinne, sodass wir irgendwann auch gesagt haben, okay, es reicht. Also wir müssen da mehr in die Öffentlichkeit gehen und nicht das hinnehmen und drumherum schleichen und sagen, jetzt müssen auch muss gehandelt werden, auf welchem Weg auch immer, genau. Und daher auch diese nochmal Erklärung, die schon mal erwähnt wurde, die wir dann dieses Jahr nochmal rausgehauen haben.
Jetzt gibt es immerhin eine Gedenkstele in der Kamenzer Straße, die darauf hinweist, was an diesem Ort passiert ist. Wie blicken Sie jetzt auf diese Eröffnung?
Auf die Eröffnung kann ich, glaube ich, im gesamten Team der Gedenkstätte und Wegbegleiterin sagen, dass wir uns freuen, dass jetzt 77 Jahre nach Befreiung der Überlebenden aus diesem Lager die erste umfassendere, offiziellere, von der Stadt geförderte Informationsstelle aufgestellt wird. Man darf an dieser Stelle nicht vergessen, dass seit 2009 eine kleine vom VVN BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistischen e.V. Leipzig, Die haben schon 2009 eine kleine Tafel dort initiiert. Die wurde 6-mal seit ihrem Bestehen zerstört und immer wieder auf Eigenkosten in Eigenregie aufgestellt. Das heißt, für uns war das jetzt ein erstes Zeichen, dass es die Bereitwilligkeit oder dass jetzt mal klar ist, es kommt eine offizielle von der Stadt Leipzig gestaltete oder umgesetzt finanzierte Tafel hin mit Texten von uns, sodass der Ort zunächst einmal gekennzeichnet ist, dass Leute vor Ort Informationen abrufen können. Ich würde sagen, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das löst für uns noch nicht die Problematik und vor allen Dingen nicht die Problematiken der Überlebenden und Angehörigen, diesen Ort zugänglich und würdiger durch diese Nutzungsverhältnisse oder Eigentumsverhältnisse zu gestalten. Aber wir freuen uns, wird auch der Neffe einer Überlebenden vor Ort sein. Wir stehen in Kontakt mit Überlebenden und ich denke, das ist für alle, vor allen Dingen für die ehemaligen Gefangenen und ihre Familien ein wichtiges Zeichen, dass die Stadt Leipzig auch 77 Jahre oder mindestens nach 77 Jahren jetzt eben diesen Ort würdigt und anerkennt und der vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr noch ins öffentliche Bewusstsein rückt.